Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten. Ein Podcast aus dem Stiftkloster Neuburg.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten. Podcast aus dem Stiftkloster Neuburg. Mein Name ist Alexander Hofellner und ich freue mich sehr auf unsere heutige Folge zu unserem Überthema Leben im guten Glauben. Es sind heute wieder zwei Gäste hier. Wir werden wieder einmal versuchen, verschiedene Perspektiven, um spannende Fragen unseres Lebens zu diskutieren und wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Impulse geben, sich mit Themen rund um das Leben im guten Glauben auseinanderzusetzen und natürlich wie immer auch wieder dazu anregen, mit weiter oder auch nachzudenken. Die beiden Gäste, mit denen ich heute hier sitze, der eine soeben aus Salzburg angereist, die andere aus Wien, verbindet doch mehr, als man glauben möchte. Andrea Lena Hartmann ist Professorin für Religionspädagogik und Katechetik an der Katholisch-Theologischen Fakultät und am Zentrum für Lehrerinnenbildung der Universität Wien. Also setzt sich unter anderem mit zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern auseinander, auch mit Fragen der Moral, der Werteerziehung und der Religion. Und Anton Bucher, aus Salzburg angereist, von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni in Salzburg, Erziehungswissenschaftler, Pädagoge, Religionspädagoge, der ebenfalls in der Lehrerinnenbildung arbeitet und sich auch viel in seinen Forschungen auseinandersetzt mit Fragen rund um Werte und Moral. Das Thema, mit dem wir uns heute auch beschäftigen werden, die Frage, was sind unsere Werte, wie kommt es dazu, wie kann man zu Werten erziehen und inwiefern ja, können vielleicht auch diejenigen, die uns zuhören, als Eltern, als Erziehende, als LehrerInnen dazu beitragen. Wie immer beginnen wir mit einer kurzen Geschichte aus dem Stiftkloster Neuburg und nehmen davon weg dann unsere Überlegungen, Diskussion auf.
Maria Theresia, die wohl prominenteste Habsburgerin in der Geschichte Österreichs, pflegte eine besondere Beziehung zum Stiftkloster Neuburg. Die Residenz, die ihr Vater Karl VI. Dort errichten lassen wollte und die nach seinem Tod nicht einmal zu einem Viertel fertiggestellt war, verfolgte sie zwar nicht weiter, dennoch besuchte sie das Stift jährlich zum Festtag des heiligen Leopold am 15. November im Rahmen einer Hofwallfahrt. Ihren Kindern war Maria Theresia eine strenge Mutter und gleichzeitig Erzieherin. Die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger meinte dazu:
Maria Theresia ist besonders schonungslos mit ihren Kindern umgesprungen. Leopold, ihr dritter Sohn und später ebenfalls Kaiser, wurde als Kind regelrecht gedemütigt. Von ihr selbst und von den Erziehern. Man hat ihm alle erdenklichen Charakterschwächen vorgeworfen, und zwar mit einer Erbarmungslosigkeit, die einen heute sprachlos macht.
Wichtige Aspekte einer gelungenen Erziehung waren auch Glaube und Frömmigkeit. Maria Theresias Kinder sollten aber nicht nur die Religion als wesentlichen Aspekt des Lebens erkennen, sondern auch das Handwerk, das damit aufs Engste verbunden war. Nicht umsonst prägte sie den Ausspruch: Wer stickt, sündigt nicht.
Werte, Erziehung scheinen sich verändert zu haben im Laufe der Zeit. Das zeigt diese Geschichte von Maria Theresia sehr eindrücklich. Wir haben es vielleicht heute viel mehr mit einer Pluralität auch an Werten, an Möglichkeiten in der Gesellschaft zu tun. Und meine Einstiegsfrage gleich zu diesem Thema wäre: Was ist für Sie persönlich einer der wichtigsten oder der wichtigste Wert heute?
Also für mich wäre es gerade auch angesichts dessen, was sich in den letzten Monaten getan hat, sozialer Zusammenhalt, weil sich hier auch gezeigt hat, wo das möglich ist und gleichzeitig auch, wo so Leerstellen auszumachen sind. Und ich denke, wer in einem guten sozialen Gefüge lebt, der kann auch für sich selbst individuelle Werte gut weiterentwickeln, weil er vielleicht oder und hoffentlich so etwas wie einen Selbstwert entwickeln kann in einem guten sozialen Zusammenhalt, der einfach auch trägt.
Also der Mensch, der nicht alleine ist, sondern im sozialen Gefüge. Haben Sie auch einen Wert, von dem Sie sagen würden, das ist heute der wichtigste?
Ich tue mir es schwer, jetzt so den absoluten Favoriten herauszustellen, aber wenn ich es doch tue, dann ist es für mich der Wert der Verbundenheit, Connectedness, und zwar die Verbundenheit auch mit unserer Umgebung, mit der Natur, mit dem Kosmos, die soziale Verbundenheit mit der eben Mitwelt, wie wichtig das ist, haben wir alle schmerzhaft mitbekommen. Und dann schließlich eine noch vertikale Verbundenheit mit etwas Höherem, Transzendentem, Göttlichem. Und das ist für mich Spiritualität. Mhm. Ein anderer, auch noch wichtiger Wert, ein moralischer Wert, ist für mich die goldene Regel, einander so zu behandeln, wie wir selber behandelt werden möchten. Wenn sich 90% der Menschen daran halten würden, sähe unsere Menschheit ganz anders aus.
Höre ich da, oder ist das nur meine Interpretation, etwas auch Pessimismus heraus, dass bestimmte Werte von den Menschen nicht ganz so umgesetzt werden, wie man es idealerweise hätte?
Ja, es gibt natürlich gerade in unserer Lebenswelt vielen Menschen, gibt ja die Untersuchungen vom Schwarz über Werte, und da gibt es auch hedonistische Werte, materialistische Werte. Ich denke, dass das auch teilweise zugenommen hat. Was sicherlich zugenommen hat, sind so narzisstische Einstellungen, also Menschen, die sich vielleicht einfach zu wichtig nehmen und zu vieles auf Kosten anderer für sich haben und erreichen wollen.
Mhm. Also da höre ich auch den Gegenpol zu dem, was Frau Lena Hartmann vorhin erwähnt hat, der Wunsch nach sozialem Zusammenhalt als Gegenstück vielleicht den Narzissmus. Inwiefern spielt da der Glaube vielleicht auch eine Rolle, Religion, Wandel dessen?
Naja, beim sozialen Zusammenhalt, denke ich, spielt Religion eine ganz wichtige Rolle, weil ja Religion auch immer gemeinsam mit anderen gelebt werden möchte. Mhm. Und dieses Zusammenleben erfordert gerade auch in der Ausrichtung auf Transzendenz, wenn man es nicht individualisierend verengt, dass man sich darüber auch mit anderen austauscht und da eigentlich nie etwas so wie eine Letztgültigkeit der eigenen Wahrnehmung erreichen kann, sondern wieder zurückverwiesen ist auf das, wie sich Transzendenz in der Begegnung auch mit den anderen Individuen zeigt. Und das, denke ich, ja, das zeichnet das sehr schön ab. Wenn ich mich hier auch verwoben fühle, dann gibt das auch einen Begründungshorizont ab, wo ich dann auch mein Leben, ja, aus diesem Begründungshorizont heraus zu gestalten versuche, das an manchen Stellen besser und an manchen weniger gut gelingen wird. Mhm. Aber es gibt ein großes Orientierungsmuster, denke ich, ab, gerade auch Religion und Glaube.
Ja, wir stehen ja in der biblisch-christlichen Tradition drinnen, und da gilt das Gebot der Einheit von Gottes und der Nächstenliebe. Meines Erachtens kann niemand Gott lieben, wenn er nicht auch versucht, seine Nächsten zu lieben.
Mhm. So von meinem naiven Verständnis würde ich ja sagen, auch im Rahmen von Säkularisierung, Religion, Glaube nimmt das über die letzten Jahrhunderte ab, hat das noch, also natürlich hat es eine andere Rolle als vor 100, 200 Jahren vermutlich, aber nimmt die Religion noch diese Funktion auch wahr? Wo haben wir neue Religionen vielleicht auch?
Ich würde da sehr unterscheiden zwischen Religion und Glaube. Mhm. Ich habe schon viele Menschen kennenlernen dürfen, aber ich habe eigentlich noch keinen Menschen kennengelernt, der nicht an etwas geglaubt hat. Mhm. Mein Vater hat immer gesagt, wenn ein Mensch keinen Glauben hat, hat er keinen Grund mehr am Morgen aufzustehen. Mhm. Sicherlich abgenommen hat vor allem institutionelle Religion, man sieht das an den Zahlen an, 1979 noch mehr als 90% Angehörige der römisch-katholischen Kirche. Mittlerweile sind es um die 56%. Aber ich würde jetzt daraus nicht den Schluss ziehen, dass die Menschen entsprechend ungläubiger geworden sind, und auch nicht denen, die Menschen seien, entsprechend amoralischer geworden. Man kann ethisch sehr hochstehend leben, etwa als Humanist oder so, wenn man sich zu den Konfessionsfreien zählt, ja.
Was wäre Ihre Erklärung für diesen Wandel weg von den institutionalisierten, traditionellen Religionen?
Das eine ist ein Mehr an individueller Freiheit. Das andere ist vielleicht auch, ich glaube, die katholische Kirche als Volkskirche hat sehr gut funktioniert. wenn wir ehrlich sind, solange die Menschen noch Angst hatten, eschatologische Ängste hatten. Mhm. Aber der Theologe Herbert Haag hat ja 1968 dem Teufel den Abschied gegeben, was für meine Großtante einer der schlimmsten Vorkommnisse gewesen ist. Die Menschen nehmen mehr individuelle Freiheitsrechte auch in Fragen des Glaubens und so weiter in Anspruch. Mhm. Und vielleicht hat auch ein weiteres damit zu tun, Not lehrt ja bekanntermaßen beten. Wir leben im materiellen Bereich in einer wahnsinnig gesegneten, überfließenden Zeit, um nur einige wenige mögliche Gründe zu nennen. Ja.
Ja.
Und hinzu kamen natürlich auch noch, wenn wir ehrlich sind, die sattsam bekannten Skandalgeschichten in der Kirchengeschichte der letzten Jahre und Jahrzehnte.
Ja.
Ich würde auch noch sagen, dass die Menschen sozusagen, und hier kann ich nur im Blick auf die römisch-katholische Kirche eigentlich sprechen, weil ich die aus der Innensicht noch einmal besser kenne. Ich denke, dass die Menschen genau das, was Kirche gelehrt hat und lehrt, einfach ernster nehmen und von daher auch viel kritischer gläubig sind. Also ich würde dem auch zustimmen, dass es kaum Menschen gibt, die sich nicht als gläubig verstehen. Nicht im Sinne einer bestimmten religiösen Institution, sondern in dem, dass sie etwas brauchen, wo sie auch ihr Leben ausrichten können, wovon sie überzeugt sind, dass das sinnvoll ist. Ich glaube, das ist die Basis von Menschsein. Aber auch jene, die sozusagen, die kritischer jetzt der institutionellen Religion gegenüberstehen, denke ich, das ist durchaus auch eine Folge, dass sie das, was gelehrt wird, und das, was die Botschaft ist, vielleicht auch ernster nehmen. Und eben nicht aufgrund nur von einer formalen Zugehörigkeit sich einer Religionsgemeinschaft verbunden fühlen, wie das vielleicht zur Zeit Maria Theresias der Fall war.
Mhm. Ich schließe mich dem sehr gerne an. Wir haben hier ein Entscheidungschristentum, wie das der Rahner bezeichnet hat. Und was weitgehend einfach auch weggefallen ist, das sind die sozialen Zwänge.
Hängt das auch mit einem Wandel an Werten zusammen? Wird er dadurch bedingt oder hat ein Wertewandel dazu geführt?
Also ich glaube, dass es einen Wertewandel gegeben hat. Da spreche ich jetzt vor allem einfach auch als Pädagoge. Nach so den 50er, 60er Jahren standen sehr hoch die sogenannten Sekundärtugenden. Fleißig sein, sparsam sein, gehorsam sein. Nicht aufmucken, nicht kritisieren, sich einfügen und integrieren. Aber dann im Zuge der 68er-Bewegung sind viel stärker geworden individuelle Freiheitswerte.
Mhm.
Auch in der Erziehung Kinder nicht hin zu Gehorsam zu erziehen, sondern zu Selbstbestimmung, was natürlich nicht ausschließt. Das zeigen die meisten Untersuchungen, dass auch Solidaritätswerte sollen gleichwohl auch gute, empathische Menschen sein. Das schließt aber nicht aus individuelle Freiheiten. Ja.
Also ich würde auch dem Wertewandel würde ich zustimmen, dass sich Werte wandeln, aber nicht im Sinne von Werteverlust, sondern dass die Werte einfach andere sind. Und von daher würde ich die Prozesse einfach parallel sehen. Ja, wenn sich in der Gesellschaft etwas ändert, werden sich damit auch bestimmte Wertvorstellungen ändern. Nicht? Wenn es eben mehr auf das Individuum zentrierter wird, wird sich dort auch die Wertvorstellung ändern. Die Werte, die ja mal vorherrschend waren, wobei auch hier ja die Frage ist, an dem Beispiel kann man es vielleicht ganz gut deutlich machen, ich kann ja Fleiß, Ordnung, Pünktlichkeit, was auch immer, ja, Gehorsam, nicht willentlich im Menschen erzeugen. Mhm. Ich kann zwar das als Norm einfordern, aber ich kann leider nicht bewirken, dass ein Mensch das als Wert übernimmt.
Oder Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Oder genau. Leider.
Ja. Je nach Perspektive, Gott sei Dank, dass das nicht als, weil Wert etwas ist, so nach Hans Joas, von dem ich auch innerlich irgendwo ergriffen werden muss. Der es auch wert ist, sich dafür einzusetzen. Und wenn ich nicht die Überzeugung habe, dass mich jetzt der Fleiß so weiterbringt, sondern vielleicht mein Leben sogar beeinträchtigt, weil ich zu sonst nichts anderem mehr komme, dann werde ich das wenig als Wert erkennen können.
Ja, das heißt, ich selbst bin es, der den Wert verinnerlichen muss, um ihn leben zu können. Ja. Was auch die spannende Brücke ist zu der Frage natürlich der Erziehung und inwiefern was ist überhaupt Werteerziehung, was bedeutet Erziehung dann überhaupt in dem Kontext?
Ja, traditionell sind Werte vielfach also durch eine Belehrung vermittelt worden, manchmal fast ein bisschen indoktrinär. Wie Sie in dieser beeindruckenden Geschichte auch dargelegt haben, war das ja wirklich eine schwarze Pädagogik. Das mag in einem entsprechenden Umfeld, sozialen Zwangsumfeld auch gewirkt haben, aber in einer pluralistischen Gesellschaft scheint mir das obsolet zu sein. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass Werte von Kindern gelernt werden oder verinnerlicht werden, aufgrund von Modelllernen, aufgrund von Vorbildern. Großeltern beispielsweise spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle, was auch Werte anbelangt. Das zeigen viele Untersuchungen. In dem Zusammenhang fällt mir immer wieder der wunderschöne Vers ein von der SDS aus dem Lied Großvater. Durch die Art, wie du dein Leben gelebt hast, habe ich einen Ahnung, krieg da vielleicht da, wie man schafft.
Ja.
Und wenn Eltern einfach, oder wenn Kinder aufwachsen dürfen in einem Umfeld, wo Solidarität gelebt wird, Tag für Tag, dann werden diese Werte auch verinnerlicht. Wenn Werte angeordnet oder aufgezwungen werden, kann leicht dann Reaktanz, also Widerstand einsetzen, nach dem Motto, jetzt erst Fleiß, ganz anders. Ja,
ja, also die Werte, nehme ich da jetzt mit, müssen ein Stück weit auch gelebt werden, um verinnerlicht werden zu können. Aufdrücken geht da nicht. Was würden Sie sagen, spielt noch eine Rolle in der Werteerziehung? Inwieweit ist das möglich?
Das andere wäre eben, dass man über Werte in Kommunikation tritt oder auch ins Handeln kommt. Also da gibt es sehr, sehr gute Ansätze, denke ich, wie man solche Prozesse auch initiieren kann. Aber ich denke, es geht immer auch darum, dass man so Wertebildungsprozesse versucht zu initiieren und zu begleiten, aber immer auch im Bewusstsein, dass ich es nicht normativ sozusagen bewirken kann. Ja, ich kann ein bestimmtes Verhalten normativ einfordern, aber ob es als Wert erlebt wird, das ist noch eine ganz andere Sache. Ja.
Das ist eine spannende Frage, auch für diejenigen, die vielleicht hier zuhören und selbst Kinder haben. Was würden Sie ganz konkret sagen, heißt das für Eltern?
Ja, es stehen ja zwei Modelle der Wertevermittlung im Raum. Das eine, was ich angedeutet habe, das ist das konkrete alltägliche Zusammenleben, das sich jeweils an bestimmten Normen orientiert. Vielen Eltern ist es wertvoll, wenn ihre Kinder wahrhaftig sind, dass sie authentisch sind, dass sie solidarisch sind. Und das schließt natürlich nicht aus, dass über Werte dann explizit auch gesprochen wird. Ein vor allem so in den 70er, 80er Jahren recht verbreiteter und populärer Ansatz ist da gewesen, die sogenannte Value Clarification, Wertklärung, bei der Schüler und Schülerinnen jeweils eingeladen worden sind, einmal darüber zu reflektieren, was ist mir denn eigentlich wirklich wertvoll und wichtig. Und das kann auch so für die Selbsterkenntnis kann das sehr aufschlussreich sein. Man kann dann darüber auch in Kommunikation treten, dass sich Schülerinnen austauschen, was ihnen individuell wichtig ist. Hat dann natürlich vielleicht auch einen Haken, wenn für einen 17-Jährigen es ein großer Wert ist, beim Ladendiebstahl nicht erwischt zu werden, könnte man das natürlich so nicht stehen lassen. Es braucht natürlich immer auch eine gewisse Normativität.
Könnte man das verstehen dann eher auch als staatliche, institutionelle Normen oder sind das auch gesellschaftlich vereinbarte, die jetzt so, oder wie kann man sich diese Normen vorstellen? Wo kommen die her? Wer hat die festgelegt?
Ich würde sagen, das ist beides. Auf der einen Seite gibt es Gesetze, die normativ etwas vorgeben und dann gibt es also Regeln, die man sich in einer Gemeinschaft ausmacht oder die in einer Familie gelten. Beispielsweise, ja, wenn in einer Familie es Norm ist, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Mittagessen zusammensitzt, beispielsweise jeden Sonntag. Und ich denke, Normen sind ja nicht nur negativ zu sehen, ja, sondern es geht mir nur darum, auch zu betonen, dass man nicht über Normen etwas direkt bewirken kann. Aber auch über Normen können Werte gelernt werden. Also wenn ich dann dort erfahre, was das bedeutet, gemeinsam zu sitzen, zu essen, zu plaudern und ich das als einfach auch schön erlebe, dann wird das für mich, dann werde ich das als Wert übernehmen. Wenn ich aber jeden Sonntag erlebe, wie das dann in einem Streitgespräch endet, wird das möglicherweise anders aussehen. Und in einer Klasse, denke ich, gibt es auch, es gibt klare Vorgaben, was ist zu leisten, was ist zu tun, wann der Unterricht beginnt, wann man zu erscheinen hat, das sind normative Vorgaben. Ja? Ja. Und wenn ich das aber einübe, kann das auch sein, dass das für mich mal einen Wert darstellt, den ich dann auch in meinem Leben sozusagen verwirkliche. Mhm. Auch wenn ich es vielleicht zunächst mit Widerwillen mache. Ich möchte ein bisschen auf Erwachsenenseite eben so das Rufzeichen in den Raum stellen, dass man nicht alles Normative schon einfach auch mit einem, ja, so dem Touch des Gutseins zeichnet, sondern eher sagt, okay, wo ist es notwendig und wo braucht es aber genau etwas anderes, damit so etwas, wie vorher angesprochen, wie Authentizität, Selbstständigkeit auch gelebt werden kann. Weil Normen können, also wenn es zu normativ wird, wird der Mensch auch sehr eingeengt und sehr fremdbestimmt. Und ich glaube, es geht ein bisschen so um die Balance, ja? Ja. Zu sehen, wo kann ich leben, aber wo kann der andere daneben auch noch leben, was tangiert ihn. Und das wäre, glaube ich, das Herzstück auch von Wertebildung. Ich spreche lieber von Wertebildung, weil es auch darum geht, dass das im Menschen selber noch einmal gebildet wird, dass man sowas wie Bildungsprozesse anleitet, wo man sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzt, durchaus auch konflikthaft auseinandersetzt, wo man unterschiedliche Wertpositionen noch auch gegenüberstellt, Konsequenzen bedenkt. Was heißt das, wenn ich diesem Wert folge für das Handeln? Was heißt es, wenn ich ja dieser Wertvorstellung folge? Und wo geht sich das für uns vielleicht dann nicht mehr aus? Wer hat da einen Vorteil, wer hat einen Nachteil? Also ich denke, das ist uferlos, wo man dahin überlegen kann, aber genau das ist es dann, wo das auch junge Menschen brauchen, genau in solche Nachdenkprozesse verwickelt zu werden. Das wäre für mich Wertebildung.
Also bewusst auch die Normen, die existieren, zu hinterfragen oder zu diskutieren zumindest und zu schauen, was heißen die für uns? Wollen wir die so oder nicht?
Ja, Normen sind ja Verhaltensvorschriften und etliche Normen können auch von außen her durchgesetzt werden. Es gibt Normen auch etwa im Straßenverkehr, da haben wir die Exekutive. Aber es gibt auch Verhaltensvorschriften und wenn dann die Erfahrung dazu kommt, dass ich das bewerte in meinem Leben, dann kann daraus ein Wert werden. Mhm. Beispielsweise Wahrhaftigkeit. Wenn man die Erfahrung macht, dass das mir gut tut und dass es meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin oder unserem Zusammenleben gut tut, dann wird daraus ein Wert gebildet und ich sehe das auch so, Subjekt von Bildung ist ja jeweils der einzelne Mensch. Er oder sie muss das selber tun, das kann nicht durch einen Nürnberger Trichter oder was auch immer hineingestopft werden. Mhm.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sich Werte bilden können, welche Prozesse, welche Aufgaben vielleicht Eltern übernehmen könnten oder nicht. Die Frage, die auch interessant wäre, wäre, welche Rolle spielt da vielleicht Glaube und oder Religion in diesem, weil das ist in den letzten Minuten eigentlich nicht wirklich gefallen als Begriff.
Ich möchte noch einmal darauf verweisen, dass es nicht identisch sein muss, es kann identisch sein. Es gibt viele Menschen, die sich nicht als gläubig im traditionellen Sinn verstehen. Glaube assoziiert ja meistens nach wie vor an Kirchen und Religionsgemeinschaften. Aber es gibt auch so etwas wie einen Lebensglauben, was hat vor allem der James W. Fowler untersucht, der unterschieden hat so zwischen diesem Lebensglauben und dem Glauben jeweils an bestimmte Vorstellungen, beispielsweise Jungfräulichkeit Mariens oder was auch immer. Ich denke schon, dass wir das differenzieren müssen. Religionen haben ein enormes auch Potenzial auch für Solidarität. In unserer Tradition sind wirklich auch tragende humane Werte tradiert worden, vor allem die Einheit von Gottes und Nächstenliebe oder noch andere konkretere Dinge zu nennen, Fremde nicht wegzuschicken, um vor allem einzutreten für die Armen, für in der Bibel, vor allem die Witwen, die Kinder. Da ist ein enormes auch Solidaritätspotenzial, gerade auch in den abrahamitischen Religionen drinnen.
Ich würde sagen, dass Glaube und Religion einen ganz speziellen Begründungshorizont abgibt für Werte. weil ich denke, es werden sich Christinnen und Christen von anderen Menschen nicht unbedingt in ihrer Wertvorstellung über unterscheiden, aber in dem, wie sie ihre Werte begründen. Und das, denke ich, scheint für mich schon auch ein wesentliches Element zu sein. Ich habe damit einen bestimmten Begründungshorizont, aus dem heraus ich dann auch so etwas wie Nächstenliebe oder Solidarität und dergleichen begründe. Und das, denke ich, ist gerade auch für Kinder ein wichtiges Potenzial, einfach auch zu erleben, ich muss die Begründung nicht in mir selber alleine suchen, sondern sie entsteht auch aus dem Zuspruch, der ohne Leistung meinerseits erfolgt. Ja? Das Angenommensein ohne Leistung meinerseits, dass ich als Mensch, so wie ich bin, einfach wertvoll bin und aus dem heraus auch noch einmal andere wertschätzen kann, ihnen so begegnen kann. Und ich muss nicht erst was leisten, damit ich als wertvoll angesehen werden kann.
Zwei Gedanken sind mir jetzt auch noch gekommen. So gesagt, ob man jetzt im religiösen Sinne gläubig oder nicht gläubig ist, auch viele Atheisten, Konfessionsfreie, vertreten vielfach die genau gleichen Werteüberzeugungen, etwa im ethischen Bereich goldene Regel, Solidarität, wie Christen, gläubige Christen und Christinnen auch. Aber was der Glaube zusätzlich in sich haben kann, ist eine stärkere Motivationskraft, diese moralischen Prinzipien dann auch wirklich zu leben. Aus einer Gottesbeziehung heraus beispielsweise, die sehr viel auch innere Stärke vermitteln kann. Und ein Aspekt davon, glaube ich, haben wir bisher noch nicht angesprochen, nämlich das ist so der Glaube an die unsere anvertrauten Kinder. Ich habe in meinem Leben schon viele Studien zur Kenntnis nehmen dürfen, und am unvergesslichsten bleibt mir die sogenannte Kauai-Studie, 1960 begonnen worden mit 700 in diesem Jahr geborenen Hawaiianern, und die Smith und die Frau Werner haben diese Menschen begleitet und haben sich vor allem für diejenigen interessiert, die denkbar schlechte Startvoraussetzungen hatten, Alkoholismus, Arbeitslosigkeit der Eltern. Und wider Erwarten hat sich mehr als die Hälfte dieser Kinder ganz ordentlich entwickelt. Und die Psychologinnen haben dann auch gefragt, woran liegt das? Und sie haben festgestellt, alle diese Kinder hatten mindestens eine Person, die an dieses Kind geglaubt haben. Du wirst es schaffen, auch wenn die Startbedingungen desaströs sind. Glaube kann auch eine Wirklichkeit ersetzen, und nicht umsonst heißt es auch im Neuen Testament drinnen, dass wirklicher Glaube Berge versetzen kann, also auch Wirklichkeit schafft, die ansonsten nicht existieren würde.
Sie haben auch vor das Thema, und da sind wir jetzt wieder, denke ich, Leistung angesprochen und Wertebildung, die frei von Leistung ist, vielleicht auch von bewertet werden, was ja diese Fehlerkultur auch ein Stück weit beinhaltet, das Schauen, was kann ich noch nicht, im Unterschied zu was kann ich schon, ist da jetzt überspitzt formuliert Wertebildung in der Schule, wie wir sie hier haben, überhaupt möglich?
Ich würde sogar sagen, dass Wertebildung genau dazu führt, dass man lernt zu bewerten, aber nicht im Sinne, einen anderen sozusagen abzuwerten, sondern in Situationen Entscheidungen zu treffen. Wo lohnt es sich, etwas zu tun oder etwas so zu tun und wo nicht und warum soll ich es so tun? Also ich denke, genau die Auseinandersetzung mit Werten führt mich dazu, dass ich auch bewerten kann, aber nicht im Sinne dann des Entwerten von anderen. Das wäre sozusagen noch einmal da. Und deswegen braucht es auch immer diese reflexiven Schleifen, weil sich das schon auch immer wieder einschleicht. Ja. Dass man vom Bewerten natürlich so in dieses negative Bewerten kommt, wo man dann ein Urteil über andere fällt und nicht mehr vielleicht über bestimmte Werte.
Im Schulorganisationsgesetz steht, dass die Schülerinnen und Schüler nach den sittlichen und religiösen Werten zu erziehen wären, unserer Gesellschaft, und auch nach den Werten des Wahren, Guten und Schönen. Das sind immer so Begriffe, wo ich mich frage, worum geht es hier eigentlich? Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Was ist da genau gemeint?
Da steht natürlich auch eine bestimmte Tradition drin, und das ist die Klassik. Goethe war ein sehr großer Pädagoge. Ich meine sogar, dass er diese Formel geprägt hat. auf jeden Fall edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Mhm. Das ist so diese Tradition und das kennzeichnet auch uns Menschen aus, dass wir wahrheitsfähig sind, dass es für uns überhaupt eine Kategorie ist. Ich weiß nicht, ob eine Zecke einen Wahrheitsbegriff hat oder eine Spitzmaus oder wer auch immer. Darüber hinaus sind wir Menschen damit ausgestattet, dass wir etwas als schön empfinden können und dass wir spätestens seit dem Sündenfall auch unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Mhm. Und das zeichnet uns Menschen als Menschen aus und das sind die meines Erachtens unhintergehbaren Ideale der Humanität.
Das heißt, Sie würden sagen, das ist auch gut, dass das so noch drinnen steht?
Wenn man den Traditionszusammenhang bedenkt und das auch ein bisschen konkretisiert, finde ich es nach wie vor unersetzbar, ja.
Mhm. Im Sinne dieses Überzeitlichen, denke ich, ist es auch gut, wenn man das so im Überzeitlichen lässt, muss aber im Bewusstsein halten, dass es immer auch nochmal kulturell und historisch einen Wandel gibt und dass es immer genau auch auf diesen Wandel hin noch einmal zu inkulturieren ist, was denn jeweils auch die Beschäftigung mit den sittlichen religiösen Werten oder die Beschäftigung mit dem wahren Guten und Schönen ist, mhm. weil sich ja auch diese Dinge einfach ständig auch wandeln. Und von daher sieht man auch, wenn das eine überzeitlich ist, geht es im Konkreten um etwas sehr Dynamisches.
Mhm. Also ich sehe, es braucht vor allem Interpretation auch bei diesen Textstellen, um zu wissen, was heißt das für uns heute, diese Frage. Was auch noch ein spannender Punkt ist in dem Zusammenhang, finde ich, und Sie haben ganz am Beginn mal die Sekundärtugenden angesprochen, was so Fleiß, Arbeit und so weiter betrifft. Wir sind ja auch in einer Gesellschaft, in der die Wirtschaft sehr wichtig ist. Inwiefern gestaltet sich da die Wertebildung im Zusammenhang mit Wirtschaft? Dürfen, sollen, müssen wir auch Werte bilden wollen, die ökonomisch verwertbar sind? Da haben wir ja auch dieses Wort drin. Wie würden Sie diesen Zusammenhang sehen?
Ja, ich finde das eine sehr interessante Frage. Wir leben in einer stark also spätkapitalistischen Gesellschaft und es hat sich aber gleichwohl gezeigt, dass gerade solche Firmen, die diese traditionellen Werte hochhalten und von ihren Angestellten auch einfordern, dass die mittel- und langfristig erfolgreicher sind.
Ich meine, was gerade auch mit Blick auf Wirtschaft noch einmal deutlich wird, ist, dass wir letztendlich Wert immer als etwas sehr Positives verstehen. aber ich denke, ja, auch negative, extremistische Ideologien haben ihre Werte. Und was wir brauchen, ist einfach eine gesellschaftliche Diskussion, welche Werte in unserer Gesellschaft Vorrang haben sollen, welchen der Vorzug zu geben ist. Und welche vielleicht auch hintanzuhalten sind. Und ich möchte noch einmal auf die Pandemie auch zu sprechen kommen, wo sich, ich bin schon neugierig, wie die nächste Generation dann hier auch noch einmal reagiert. Also ich bekomme aus vielen Betrieben mittlerweile mitgeteilt, dass junge Menschen sich für eine Work-Life-Balance entscheiden, anstatt für den nächsten Karrieresprung. Mhm. Und dass manche in Betrieben auch ziemlich irritiert, weil sie in ihrem Wertehorizont ist sozusagen der nächste Karrieresprung eigentlich nicht ablehnbar. Mhm. Und da tut sich vielleicht etwas, vielleicht auch durch die Erlebnisse in der Pandemie, die das normale Leben noch einmal unterbrochen hat, wo das nicht mehr so linear fortschreitend gesehen werden kann. Überhaupt durch diese ganze Krisenhaftigkeit, denen junge Menschen auch noch einmal ausgesetzt sind. Ich finde das auch ein bisschen bedrohlich. Ich glaube, dass wir von der Erwachsenenwelt her aufpassen müssen, dass wir ihnen nicht ständig alle möglichen Krisen überstülpen. Aber noch einmal, sie haben damit Berührung, Klimakrise, ja? Dann eben Pandemie, Wirtschaftskrise und so weiter. Und von daher werden diese Menschen auch sich Gedanken machen, was ist in meinem Leben sinnvoll? Wo möchte ich mein Leben ausrichten und vielleicht auch solche Arbeitsplätze aussuchen, die ihnen das eher gewährleisten können und durchaus auch bereit sind, auf ein höheres Gehalt mal zu verzichten. Mhm. Oder auch auf die Dinge, wo sie eh merken, es gibt keinen linearen Fortschritt. sondern irgendwann ist der Plafond erreicht und der ist mit unserer Generation möglicherweise erreicht. Mhm.
Auch weil Sie Umwelt und Klima ansprechen und Werte, wir haben auch immer wieder eine gesellschaftliche Ebene angesprochen. Was ich mich dann noch frage, ist, wer ist die Gesellschaft, gerade bei so Themen, die ja nicht mehr nur regional oder nationalstaatlich verhandelt werden können oder sollten oder müssten?
Naja, ich denke, es gibt ja unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Schule wäre einer davon. Mhm. Politik wäre ein nächster. Der Bereich der Wissenschaft ist auch einer. Ja. Kunst, Kultur. Und ich denke, wenn man so schaut, gibt es dort auch viele solche Diskussionen. Mhm. Ich brauche jetzt nur auf den Jedermann, die neue Inszenierung des Jedermanns schauen. Mhm. Ja. Nicht von ungefähr, denke ich, gibt es auch so eine Inszenierung. Und wenn man gestern Verena Altenberger zugehört hat, wie sie in einem Interview darüber gesprochen hat, wie sie die Rolle angelegt hat, da wurde genau deutlich, welche Wertigkeit sie da auch reinlegt in diese Rolle, wo sie auch nicht bereit ist, so das klassische weibliche Klischee zu übernehmen, mhm. sondern das neu gefüllt hat. Und ich denke, genau diese Diskurse meine ich damit auch. Mhm. Ja. In denen wird das auch noch einmal deutlich. Oder an der Frage eben der sexuellen Diversität wird es sehr deutlich. Mhm. Ich denke, da gibt es jetzt auch eine Entwicklung und ich denke, das ist eben das Produkt eines gesellschaftlichen Prozesses, dass wir uns lange genug jetzt auch damit auseinandergesetzt haben, auf Wissenschaftler gehört haben, Betroffenen zugehört haben und somit auch eine Meinung gebildet haben, sodass das auch sexuelle Diversität durchaus auch als Wert anerkannt werden kann und nicht sofort in die psychopathologische Schiene geschoben wird und Menschen somit diskriminiert werden. Ich denke, vor 50 Jahren war das noch nicht denkbar.
Da ist auch gleich die Frage, wir haben vorher auch besprochen, Werte können ja auch positiv oder aus einer gewissen Sicht negativ sein. Werte können durchaus auch umstritten sein. Inwieweit haben Werte auch das Potenzial, uns zu spalten, die Gesellschaft auch in Konflikt zu bringen und sind vielleicht auch gefährlich?
Ja, es hat in der Geschichte ein kurzer Blick zurück in die Geschichte reicht, da auch Systeme wie der Nationalsozialismus, die hatten auch ihre Werte und dazu zählte beispielsweise der bedingungslose Gehorsam, dazu zählte auch, dass der Einzelne sich völlig zurücknimmt, du bist nichts, dein Volk ist alles. Mhm. Wir können nicht ohne Werte leben und dafür brauchen wir einfach Kriterien und das zentrale Kriterium besteht für mich darin, das sind zum einen der individuelle Freiheitswert, weil jeder Mensch ein unverwechselbares, von Gott gewolltes Individuum ist und das andere sind die sozialen Werte. Und nicht zuletzt auch so etwas wie eine universale Perspektive behandelt einen Mitmenschen stets als ein Zweck für sich selbst. Und nie bloß als Mittel. Und für mich ist dann eine rote Linie überschritten, wenn Menschen entweder ausgegrenzt, diskriminiert oder wenn sie funktionalisiert worden sind, wie das in allen totalitären Systemen in erschreckender Weise geschehen ist.
Mhm. Und ich denke, dass genau extremistische Positionen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen aufeinanderknallen in der Gesellschaft. Mhm. Und von daher ist eben die Frage, wo gibt es eine Basis, ja, von der aus man da jetzt noch auch ein Werturteil sozusagen auf einer anderen Ebene fällen kann. Und von daher, also wenn beispielsweise über Menschenrechte diskutiert wird, ob sie noch en vogue sind oder nicht, dann finde ich das relativ gefährlich, weil das bis jetzt zumindest mal ein Bezugsrahmen war, über den man nicht gehen wollte. Und ich denke, das sind so Parameter in einer Gesellschaft, wo man sehen kann, wo auch gefährliche rote Linien überschritten werden. Mhm. Und nicht umsonst diskutieren wir ja auch Medienfreiheit und so weiter, weil damit etwas tangiert ist, wo einem auch die Basis entzogen wird, dass man sich auch noch ein gutes Werturteil dann bilden kann. Aber ich glaube, es braucht genau solche universalen Dinge wie Menschenrechte, oder auch Religionen haben sowas wie, die etwas bereitstellen, das sozusagen über eine Gruppe noch einmal einen höheren Status erlangen kann, wo man sich orientieren kann. Mhm. Aber genau das braucht es, genauso wie auch darunter das Aushandeln zwischen diesen extremen Positionen. Mhm. Also die können ja nicht nebeneinander stehen bleiben, weil wir sagen, wir sind plural, ja, und jeder darf, sondern nein, Pluralität heißt ja, dass ich ständig auch mit anderen darum ringe, wie wir unser Zusammenleben gestalten. Mhm. Das ist nicht einfach.
Ja, und vielleicht gewissermaßen auch ein Leben im Widerspruch mit manchem, weil Pluralität ja nicht heißen muss, wir sind uns alle einig. Ja, ich bin sehr dankbar, dass Sie auch die Menschenrechte erwähnen, weil für mich auch Werte vom ersten Gefühl immer was sehr Abstraktes sind, aber man kann ja auch überlegen, wo schlagen sich die nieder, wo sind die vielleicht auch nachlesbar. Auch wie Sie jetzt von Pluralität gesprochen haben, habe ich gleich an Demokratie gedacht, die ja auch mit verschiedensten Werten einhergeht im Endeffekt und auch Politik ja sehr eng tangiert.
Und das ist noch, Demokratie ist ein sehr gefährdeter Wert.
Ja.
Das heißt, der muss ständig eingeholt werden, ansonsten kann es relativ rasch kippen. Das heißt, und das zeigt dann auch einmal, Wert muss gelebt werden. Mhm. Ja, und wenn das unterlaufen wird, unterspült wird, ausgehöhlt wird, dann kann es ja relativ bald gefährlich werden. Und das Problem der Demokratie ist, dass man sie mit sich selbst abschaffen kann. Ne?
Wenn wir jetzt nochmal mehr auf diese, auf den Aspekt der Erziehung, Bildung, auch aufs Kindesalter schauen, vielleicht nochmal zum Abschluss, ist es irgendwie möglich zu sagen, wann sich so Werte herausbilden? Wir haben vorher auch kurz schon die Großelterngeneration vielleicht als wichtigen Aspekt da angesprochen, wer da so in den frühen Jahren ja Anhaltspunkt ist und wie sich das so in der Kindheit entwickelt.
Ja, ich denke, die ersten Eindrücke sind die prägenden Eindrücke. Mhm. Wenn ein Kind, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und da habe ich als ganz kleiner Junge schon erleben dürfen, wie meine Großeltern, aber auch meine Eltern mit den unseren Tieren sehr behutsam und sehr sorgsam umgegangen sind. Mhm. Auf dem Nachbarnhof war es anders, ein sehr temperamentvoller. Da sind die Tiere oft auch geschlagen und gequält worden. Ich kann Ihnen eines sagen, die Kinder von diesen Bauernhöfen haben sich ganz, ganz unterschiedlich entwickelt. Also bei meinen Geschwistern und so sind die meisten irgendwie in Richtung soziale Berufe gekommen. Und die Kinder vom Nachbarnhof, da sind mehrere dann schon relativ früh mit dem Gesetz und so weiter in Konflikt gekommen. Mhm. Also diese Bilder, wenn einer beispielsweise der Kopf gestreichelt wird oder Wertschätzung, Pflege, Zärtlichkeit, wenn das so erste Bilder sind, die sich einem neuen Menschen einprägen, ist das was ganz anderes, als wenn das beispielsweise Gewalt ist oder Schläge sind oder laute Stimmen oder was auch immer.
Ja.
Und gerade auch von dir viele so Habitus werden in der Entwicklung relativ früh geprägt. Mhm. Eine gewisse Freundlichkeit beispielsweise oder im Gegenteil davon eher ein aggressives Verhalten. Deswegen wäre ich auch im ethischen Bereich, im expliziten ethischen Bereich dafür, dass über diese Wertefragen oder vielfach sind es auch ethische Fragen, dass die in den vom ersten Schuljahr an, wenn nicht schon vom Kindergarten, einen festen Platz haben, auch in der öffentlichen Bildung drin und dass es nicht so ist, jetzt beim expliziten Ethikunterricht, dass der vorgesehen ist für eine Altersstufe, in der viele auch entsprechende Prägungen mit 14, 15 Jahren schon erfolgt sind. Ja.
Und was ich da auch raushöre, ist auch ein Stück weit die Eltern in die Pflicht nehmen. Ist das das, was Sie damit auch sagen wollen?
Ja, auch bei den Eltern ist es so, das muss aus ihnen selber herauskommen.
Ja, ich denke auch, Wertebildung beginnt im Mutterleib. Mhm. Also dort, wo jemand spürt, ich bin willkommen in dieser Welt. Ich bin, ich bin ein wertvoller Mensch. Und das soll jetzt nicht in Überforderung gehen, ja, sondern ich denke, wir wachsen ja in unterschiedlichen sozialen Kontexten auf. Und somit gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich auch womit in Berührung kommen kann, wo sie auch manches wieder ausgleichen kann, auch in Widerspruch stehen kann, klar. Aber damit man auch die Eltern nicht, denke ich, alleine zu sehr belastet, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu sehen, dass es noch viele andere Gruppierungen gibt. Auch eine Peer Group trägt sozusagen ganz wesentlich dazu bei. Und auf Schule hin besehen, ich würde zustimmen, ethische Bildung muss im Kindergarten beginnen, in der Schule, Aber für mich ist es nicht alleine auf Fächer konzentriert, sondern meines Erachtens ist das etwas, das die Schule als Ganze betrifft. Mhm. Das heißt, die Schule als Ganze muss sich überlegen, woran orientieren wir uns? Ja. Was soll bei uns gelten? Wie schaut unser pädagogisches Konzept aus? Weil wenn der eine Lehrer das so macht und die andere Lehrerin das so macht und da ständig auch Widersprüche, große Widersprüche im Raum stehen bleiben, dann wissen die Kinder nicht, woran sie sich orientieren sollen, weil wenn bei dem einen das gilt und bei dem anderen das als gut geheißen wird. Das heißt, und genau diese Debatten zu führen, denke ich, bringt auch Schulen noch einmal weiter. Mhm. Und um noch einmal auch an Wirtschaft oder so anzuschließen, das macht ja auch gute Betriebe aus. Bei Schulen und anderen Institutionen, denke ich, ist das ähnlich.
Das wissen wir also vor allem auch aus der Glückspsychologie. Wir haben Untersuchungen gemacht darüber, was Kinder glücklich macht. Und da ist es nicht so, dass es viel Taschengeld ist, da viel Fernsehen schauen können oder die allerneuesten Markenkleider oder was auch immer. Der stärkste Korrelat von Glück ist das Gefühl, ich als Kind etwas wert zu sein, etwas zu können. Und dem geht natürlich auch voraus, vor allem auch Wertschätzung von Seiten der Eltern und wichtigen Bezugspersonen. Voraussetzung dafür ist auch Anerkennung. Und leider ist es aber so, dass auch Kinder in einer stärker narzisstischen Gesellschaft oft so erzogen werden. Sie müssen permanent einfach in allem die Besten sein, im Klavierspiel, auf dem Fußballplatz oder was auch immer. Und es gibt also deutliche Indizien dafür, dass eine solche Erziehung der Optimierung oder so der elitären Optimierung auch dazu beigetragen hat, dass die Quoten, auch der klinisch nachgewiesenen Quoten an narzisstischen Persönlichkeiten zugenommen hat.
Vielleicht kann ich auch noch etwas einfügen, weil es bei uns am Institut gibt es ja auch die Europäische Wertestudie. Mhm. Und da gibt es auch einen Bereich, der nennt sich Wertebildung, und da gab es auch eine Untersuchung dazu, wo dann nach dem Schema von Swartz auch die Leute befragt wurden. Und dann war sehr, sehr spannend bei der Frage, wo und wie bilden sich Werte, dass ganz oben das Elternhaus rangiert hat. Mhm. Danach waren es der Partner, die Partnerin, also das ganze soziale enge Umfeld, dann die Freunde, dann kam aber das Arbeitsleben, dann die Berufsausbildung und dann kam etwas Spannendes, nämlich sowas wie biografische Brüche. Und da denke ich, das ist insofern auch interessant, weil es nicht das Lineare ist, sondern dort, wo ich unterbrochen werde, wo sich mir die Frage stellt, wo lohnt es sich, was hat dann Wert? Und danach rangiert erst Schule, Reisen, Freizeit und dann Religion relativ weit hinten, eigenartigerweise.
Ja. Ist auch die Politik abgefragt worden?
Ja, in dem Fall jetzt nicht, das fiel da nicht rein, aber bei der Wertestudie selber schon, und da rangiert Politik auch ganz, ganz weit hinten. Aber trotzdem glaube ich auch, um jetzt noch einmal eine Lanze auch für die religiöse Erziehung zu brechen, ich glaube auch, eine religiöse Erziehung kann so etwas wie Brüche inszenieren, indem einfach auch immer wieder gefragt wird, ist es das? Soll es hier lang gehen? Oder kann es hier nicht auch nochmal anders sein? Mhm. Was heißt das, ja? Wenn ich das im Lichte des Evangeliums mir noch einmal anschaue, das kann ja durchaus auch einen Bruch auslösen, zu sagen, oh, ich muss etwas ändern.
Ja. Wir haben viele Themen rund um das Thema Werte diskutiert. Wir haben wie immer zum Schluss eine Rubrik, die heißt auf den Punkt gebracht. In dem Sinne würde ich Sie um eine ganz kurze Antwort bitten, vielleicht in einem Wort, in einem Satz. Und die Frage dazu wäre, welche Rolle spielen Werte aus unserer Kindheit für ein gutes Leben?
Also ich glaube, das Zentralste in meiner Kindheit war, dass ich Eltern haben durfte, die an uns geglaubt haben. Ich kann mich an eine Episode erinnern, ich war 6 Jahre alt, habe mich meine Mutter gefragt, was möchtest du werden? Damals, war 1965, hat man die vielen Bilder gesehen vom Zweiten Vatikanischen Konzil, da ist ein Mann umhergetragen worden und ich habe dann gesagt, ich möchte Papst werden, weil ich auch gerne umhergetragen worden wäre. Meine Mutter hat nicht gesagt, lag dir sowas aus dem Kopf oder was auch immer, sie hat nur gesagt, genug beten, vielleicht wirst du es.
Wir sind wieder beim Glauben an das Kind oder die Kinder. Ja.
Ja. Ja, kurz gesagt, wichtig ist, sich selbst als wertvoll erfahren zu können, für sich selbst Werte zu bilden, scheint mir zentral zu sein, dazu angeleitet zu werden und dies in einem sozialen Kontext tun zu können.
Mhm. Danke für diese Antworten. Versuch wie immer zu schauen, was kann man sich von heute mitnehmen aus dieser Diskussion. Wir haben unseren Ausgangspunkt genommen bei Maria Theresia, bei dieser doch sehr indoktrinierenden, autoritären Erziehung und haben festgestellt, dass sich das vor einigen Jahrzehnten doch stark geändert hat. Damit also die Frage, wie erziehen wir, oder wir haben dann eher davon gesprochen, wie bilden sich Werte im ständigen Diskurs. Sie müssen verhandelt werden, sie können gut und böse sein oder positiv und negativ. Wir können aber gleichzeitig es gefallen, nicht nicht werten und genauso nicht nicht glauben. Also der Glaube zum einen vielleicht im religiösen Sinne, aber vielleicht als anderes ein Glaube an bestimmte Werte, die in einer Demokratie aber auch erkämpft werden müssen und nicht selbstverständlich sind und die vom Individuum ausgehen müssen. Das heißt für ErzieherInnen, Eltern die ständige Reflexion über das, was denken wir über diese Werte, das Besprechen dieser Werte. Und dann komme ich zum Bild von dem kleinen Buben am Bauernhof, der erlebt, wie die Kuh gestreichelt wird, wie Werte gelebt werden, der Nähe, der Zärtlichkeit. Und das eine große Auswirkung hat, wir haben gesagt, in den ersten Kindesjahren, das kann oder ist meistens wesentlich prägend für diese Werte. So haben wir uns durchgehandelt zwischen den Fragen von Glauben und Werten, von Erziehung und Bildung und wie diese vielleicht gelingen kann. Ich bedanke mich sehr bei unseren Gästen für ihre Beiträge zu diesem Thema und hoffe, dass wir auch Ihnen als Hörerinnen und Hörer wieder einige Möglichkeiten gegeben haben, hier mit weiter und nachzudenken, und verabschieden uns an dieser Stelle.
Sie hörten den Podcast Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten. Ein Podcast aus dem Stiftkloster Neuburg, produziert von Kubus 20. Mit Geschichten gesprochen von Esther Holoschi und Peter Färber. Musik Alice Mortsch. Moderation Alexander Hofellner. Für Feedback und Anfragen erreichen Sie uns unter podcast@stift-klosterneuburg.at.